Izzy?
Ja.
Weißt du, wer mich so richtig aufgeregt hat?
Du wirst es mir mit Sicherheit gleich verraten.
Ja. Und zwar aus der aktuellen Staffel Love is Blind.
Chris.
Ja. Ey. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das Level an Selbstüberschätzung, an Snitch, also an Hinterhältigkeit, an Scheinheiligkeit, an... Also, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und vor allem habe ich mir die ganze Szene zweimal angeschaut. Die mit dem...
Erstmal Spoiler Alert. Für alle, ja, die noch nicht... Warte, lass mich ganz kurz gucken, welche Folge das ist.
Folge, glaube ich, 9 oder 8.
Ende Folge 8 und der gesamte Anfang von Folge 9 der aktuellen Staffel. Wenn ihr da noch nicht seid und ihr wollt gespoilert werden...
Das Gruppentreffen am Ende.
Ah ja, das ist am Ende. Aber die Unterhaltung von den beiden ist am Anfang von Folge 9.
Genau, das stimmt.
Und
das stimmt.
Ende von Folge 8. Wenn ihr soweit noch nicht seid und ihr wollt nicht gespoilert werden, dann spult kurz 10 Minuten vor. Dann sind wir fertig mit Renten. Für alle, die es vielleicht gar nicht gucken und nicht wissen, wovon wir reden, Love is Blind sollte klar sein, das muss man jetzt auch nicht nochmal erklären. Dieser besagte Chris ist verlobt mit einer wahnsinnig attraktiven,
Ärztin,
wunderschönen, erfolgreichen, charakterlich wahnsinnig tollen Ärztin. Mhm. Ärztin auf einer Intensivstation in einem Krankenhaus. Nicht Hausärztin, bequem in der Praxis, sondern Schichtarbeit, 48-Stunden-Schichten, Krankenhaus. Sehr erfolgreich, wunderschönes Haus, tolle Familie, alles fein. Sie ist älter als er. Mhm. Und die haben sich füreinander entschieden. Das heißt, er wusste, wie ihr Lebensstil ist, wie sie lebt, wie sie arbeitet, was sie arbeitet, wusste er alles. Dann, wenn die sich verlobt haben und füreinander entschieden, dann sehen die sich ja das erste Mal. Da war auch noch alles fein, weil sie ist wunderschön, er findet sie toll, alles feini. Dann sind die zusammen im Urlaub und danach ist ja die Phase, wo sie sozusagen zusammen leben. Da wird dann von Netflix eine Wohnung gestellt, in der sie zusammen leben. Und dann lernen die Familien kennen und gucken sich an, wo die Leute eigentlich wohnen. Also ne, die sehen dann gegenseitig die Häuser und Wohnungen und so. Und da ist so ein bisschen Zusammenleben. Die Unterhaltung, über die Monja sich so aufregt, also der erste Teil von der Sache, über die Monja sich so aufregt, findet statt nach ein paar Tagen Zusammenleben. Bis dato war alles happy clappy. Er hat ihr ständig gesagt, dass er sie liebt. Er hat ihr auch gesagt, wie schön sie ist. Und alles war fein. Dann ist der Mann 48 Stunden lost. Sie weiß nicht warum. Dann sehen die sich wieder. Und dann sagt er auf einmal, so, also erst diskutieren die darüber, dass er es nicht für nötig hält, sich dauerhaft bei seiner Verlobten zu melden. Und dann sagt er aus dem Nichts, wie findest du eigentlich jetzt unsere körperliche Anziehung? Und die so, ja gut, findest du nicht? Und er so, ja nee, weil eigentlich date ich nur Pilates-Mäuse. Und Frauen, die jeden Tag Crossfit machen.
Und ich habe es wirklich probiert. Ich habe wirklich probiert, mich, also, aber es geht nicht. Ich würde mich an dem Punkt einfach selbst übergehen. Und zur Klarstellung, es kann passieren. Es kann passieren, dass ein Mensch wundervoll ist und allem drum und dran, aber man spürt keine Anziehung an sich. Nichts Verwerfliches, auch wenn es immer eine unangenehme, verletzende Geschichte ist. Egal, wie toll du das verpackst. Aber er saß da.
Das muss auch nichts mit dem Bodytype zu tun haben. Du kannst doch jemanden absolut snatched, durchtrainiert, keine Ahnung was, super unattraktiv finden. Also sexuell unattraktiv. Du kannst jemanden auch wunderschön finden, aber trotzdem keine sexuelle Anziehung verspüren. Das ist alles vollkommen in Ordnung.
Ja, aber er saß da richtig selbstgefällig und sagt dann sowas wie, ne? Also, es geht immer für mich nicht. Ich bin es gewohnt, Frauen zu daten, die viel Sport machen. Du weißt nicht, wer mich immer anspricht. Ich werde andauernd von irgendwelchen Pilates-Frauen angesprochen und so. Und früher war das auch immer so. Und du siehst so richtig währenddessen so den Schock in ihren Augen. Die ist dann so still. Aber weißt du, ich wollte dich damit nicht verletzen oder so. Aber dann sagst du, ja, aber ich habe dir doch erzählt, dass ich keinen Sport mache in den Pots. Und du weißt, dass ich Schichtdienst arbeite. Ich wüsste nicht, wann ich jetzt noch irgendwie ne, eine Karriere als Pilates-Maus oder als CrossFit-Maus irgendwie anfangen soll. Ja, ich weiß. Und es war mir auch nicht klar, dass mich das so stören würde. Aber es quasi stört mich mäßig. Und ich will dich nicht verletzen und so. Aber weißt du was? Wir können ja weiterhin ein Paar bleiben und Spaß haben. So, ne? Und dann schaust du ihn an und sagst so, der Spaß ist hiermit vorbei. Dann sagt er, oh krass, okay. Ah krass. Also, er war davon überrascht. Er war davon überrascht, dass sie jetzt nicht mehr möchte. Ne? Und er saß da, wie gesagt, da war kein Mitgefühl. Sie fängt an zu weinen und er macht nur eine Sekunde etwas, wo er sie so wie so einen kleinen Hund krault. Also wirklich krault für 3 Sekunden und dann den Arm zurückzieht. Und dann so so einen aufgesetzten Grinsen die ganze Zeit rasch schaut nach Mutti, ja, ich kann ja nichts dafür. Also ich kann ja nichts dafür, dass es so ist und dass du keinen Sport machst und ich so geil bin und Frauen. Also die ganze Attitude war weder mitfühlend noch irgendwie achtsam, noch irgendwie, er hat, also ne, der ist hingekommen, hat ja das abgeladen auf so einer ganz unreflektierten, selbstgefälligen Art und Weise, widerlichen Art und Weise. Und dann war er davon, und dann war er davon überrascht, dass sie quasi jetzt nicht mehr die Reise mit ihm fortführen will. Sie hat dann geweint und gesagt, okay, ich möchte jetzt an der Stelle nach Hause, ne? Und zurück zu meinem Leben, so. Und dann, jetzt kommt das Beste, Leute.
Warte. Erstmal hat er alles, was er gesagt hat, entschuldigt mit, ist halt meine Wahrheit. Ich muss halt die Wahrheit sagen. Ich wollte ja nur die Wahrheit sagen.
Das ist sowieso etwas, was die ganze Zeit vorkommt, ne? Ich kenne es dafür, Krise, dass du die Wahrheit nicht nehmen kannst.
Wenn nochmal jemand, und vor allen Dingen my truth, meine Wahrheit. Wenn Leute anfangen, Arschlochverhalten zu entschuldigen mit, es ist ja nur die Wahrheit, möchte ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich möchte den körperliche Schmerzen zuführen. Ich möchte dem eine kleben. Verstehst du, was ich meine? Ich kann also es nicht ausstehen, wenn ich muss kurz ein anderes Wort in meinem Kopf finden, damit der Podcast nicht gesperrt wird.
Hundesohn.
Danke. Hundesohnverhalten entschuldigt wird mit, ja, aber ich muss doch die Wahrheit sagen. Es gibt einen Unterschied zwischen ich sag die Wahrheit und ich sag sie wie ein Hundesohn, um mein Gegenüber zu verletzen. Du kannst mir nicht erzählen, dass es einfach nur fehlende Reflexion ist an der Stelle, sondern das war bewusst,
ja, um sie runterzumachen. Der hat sich daran aufgegeilt. Man hat es richtig gesehen, dem ist einer dabei abgegangen. Und dann aber, was mich, also wirklich, Leute, ihr müsst euch vorstellen, er hat sich ja für die, sie heißt Jess, entschieden. Sie war seine Nummer 1. Und er hatte in den Pots eine Nummer 2. Die heißt Brie. So. Und diese Brie, ach so, warte, Leute. Während des Gespräches mit der Jess, wo ihr sagt, dass er nicht auf sie steht, also dass sie quasi nicht genug Sport macht und er nur von Pilatesmäusen angesprochen wird, sagt ihr so, und weißt du was? In den letzten 2 Tagen, da mache ich mir halt immer wieder mal Gedanken darüber, wie es wohl mit meiner 2 wäre. So wie es mit ihr wohl wäre in der Hinsicht.
Ja.
Wie es in der Hinsicht mit meiner Nummer 2 wäre, die, wohlgemerkt, Leute, mit einem Kumpel von ihm jetzt verlobt ist. Ne?
Ja.
Mit dem Connor, also Connor und Bree sind verlobt und Jess und dieser Chris, ein kleiner Bastard. Und während er quasi ihr erzählt, dass sie nicht sportlich genug ist und er was ganz anderes gewohnt ist, bla bla bla.
Im Grunde sagt er, du bist mir zu fett. Und wohlbemerkt, für alle, die es nicht gesehen haben.
Sie ist nicht, ey Leute, sie ist schlanker.
Sie ist schlank.
Sie ist richtig schlank. Sie ist nur nicht trainiert. Das ist das Einzige. Aber sie ist super schlank und super attraktiv. Ne?
Da ist auch keine. Es ist auch nicht so, als hätte sie irgendwie krasse Pölsterchen oder noch nicht
gar mal nicht.
Kilolite hat die Frau.
Nichts. Leute,
weil man sieht sie auch im Bikini und so. Da ist gar nichts. Es ist absolut unbegründet.
Also,
und wohl bemerkt. Der Mann, der diese Sachen sagt, jetzt möchte man ja meinen, der muss ja wahnsinnig gut aussehen, wenn er sich so weit aus dem Fenster lehnt. Nein. Einfach nein.
Wobei zwei von denen, Moment? Die Jess fand ihn gut aussehend und die Brie fand ihn auch gut aussehend. Also ne, es gab wohl ein paar Leute, die gesagt haben, aber Leute, er ist es nicht. Weißt du, das ist so ein, ach, keine Ahnung, das ist jemand mit richtig Napoleon-Komplex. So,
die fanden den aber auch nur gut aussehend, weil sie ihm zuerst emotional kennengelernt haben. Den Effekt kennt jeder, dass du Leute auf einmal attraktiv findest, die du sonst nicht attraktiv finden würdest, weil der Charakter so toll ist und weil du einfach schon verliebt bist. Das ist rosarote Brille. Niemals hätten die, keine von den beiden, die sind alle hübscher als er, niemand von diesen beiden hätte jemals den auf der Straße wahrgenommen oder angesprochen, weil er sieht aus wie ein Gremlin. Und ich werde normalerweise nicht persönlich, aber wenn du so aussiehst und du bist mit jemandem komplett außerhalb deiner Liga zusammen und bodyshamest die dann, du hast nicht das Aussehen, um solche Sachen von dir geben zu dürfen, Brody. Wirklich nicht.
Also vor allem nicht auf diese Art. Wie gesagt, die Art und Weise war so respektlos einfach. Wie gesagt, dann sagt er ihr quasi, und Leute, wisst ihr, was das Schockierende ist? Ich erzähle euch noch gleich weiter, was passiert ist. Denkt ihr, das war schlimm? Nein, haltet euch gleich fest. Ihr habt keine Ahnung. Das Problem ist, dass der in den Pots, also in der Phase, wo die sich blind daten, ne, durch diese Wand, dass der einer der nettesten, liebsten, rücksichtsvollsten Typen war. Du hast dir gedacht, boah, der kann keiner Fliege was zuleide tun. Was ein lieber Junge, was ein sicherer, gebundener, my ass einfach. My ass ist das Schlimmste, Leute, wart ab. So, dann, gell, dann sagt sie ja quasi, die Jess sagt nach dem Gespräch so, ich möchte nach Hause. Dann siehst du in der nächsten Sequenz, wie Bree und Connor in der Küche stehen und reden. Dann bekommt die Bree eine Nachricht von der Jess und der Connor bekommt eine Nachricht von Chris, wo die quasi mitteilen, was passiert ist. So, nächste Sequenz ist, dass sich Connor und Chris draußen im Hof treffen und reden. Und wohlgemerkt, ne, Chris ist ja der, der auf Connors Verlobte steht, ja. Und der sagt dann so, und vor allem, Leute, der hat sich dann in diesem ganzen Gespräch wie das ultimative Opfer dargestellt. Wirklich, diese verquerte Selbstwahrnehmung ist kein Spaß mehr. Oh, she just couldn't take the truth. Er Arme, er hat ja nur aus tiefstem Herzen die Wahrheit gesprochen und sie hat es einfach nicht in den richtigen, hat es in den falschen Hals bekommen, weil was soll ich denn machen? So ist es halt und ich mag nur mal Frauen, die sportlich sind. Sagt es alles zu diesem Typen, ne, auf dessen Frau
er
eigentlich steht?
Das hat er nicht gesagt. Er hat den Grund gar nicht gesagt. Das er hat auch nicht gesagt, ich stehe auf Frauen, die sporten. Nee, ich habe es eben gerade nochmal gesehen. Er hat gesagt, er hatte mit ihr diese Unterhaltung und dass einfach manche Sachen körperlich noch nicht so gelaufen sind. Er hat nicht erzählt, was er zu ihr gesagt hat.
Ah ja, okay, dann habe ich das noch. Kommt später, es kommt ja später.
Ja, und dann hat er gesagt, er hat aber auch nicht damit gerechnet, dass er sie jetzt nicht mehr will, weil für ihn, er wollte nicht Schluss machen. Er wollte ihr einfach nur sagen, was gerade Stand der Dinge ist, wo er gerade steht. Und er dachte, sie machen weiter, aber sie wollte jetzt auf einmal nicht mehr.
Und Leute, das ist ganz klar, der Typ wollte einfach nur in der Sendung bleiben. Der hat jetzt gedacht, er kann jetzt ohne Commitment ihr das sagen. Und wirklich, Leute, sie ist so ein anständiger Mensch. Die hat dann auch in einer Interviewsequenz gesagt, so, ey Leute, hätte mir, ne, später hat sie erzählt, wäre mir das vor einem Jahr oder zwei Jahren passiert, wäre ich daran kaputt gegangen. Aber ich habe mich in den letzten Jahren viel aufgebaut. Ich habe ein schönes Leben, zu dem ich jetzt zurückkehre. Trotzdem bin ich extrem verletzt, weil er ihr auch alles gesagt hat, du bist der tollste Mensch, du bist der wundervollste Mensch. Sie hat auch zu ihm gesagt, ey, mich verletzt es so oder mich schockiert es, weil du bist einer der Männer, die mich mit am besten behandelt haben. Von allen Männern, die ich irgendwie kenne. Und dann kommst du mit so einer Aussage, was sie halt, du hast richtig den Schock in ihren Augen gesehen.
U-Turn.
Ja.
So von jetzt auf gleich. Ciao. Anderer
ja, weil
Mensch.
Im Urlaub war alles gut. Ne? Und dann sagt auch der Connor zu ihm in diesem Tête-à-Tête im Hof, gell? Sagt, ja, aber findest du sie heiß? Yeah, man, she's hot. Ja, aber wie war es denn in Capo, also in Mexiko? Well, you know, in Capo everything is fine. Also in Capo ist doch immer alles okay so mäßig, ne? Als ob du da in der einen Woche neben sie geschlafen hast, die ganze Woche nichts gemerkt hast, ne? Also auf jeden Fall, dann sagt der Connor zu ihm so noch so, pass mal auf, schreib ihr doch mal, ne? Vielleicht schreibst du ihr und ne, und irgendwie gehst auf sie zu, weil er gefragt, hast du sie kontaktiert? Und sagt der andere so, nee, habe ich nicht. Ja, wie wär's, wenn du ihr schreibst, bla bla bla. Okay, Leute, dann?
Eine Sache, noch, zwei Sachen noch. Ja. Erstens, ich finde es ganz großartig, wie sie reagiert hat.
Ja, Hammer, ja.
Erstens, sie ist komplett ruhig geblieben. Die ist nicht persönlich geworden, die hat nicht zurückgeschossen. Ich weiß nicht, ob ich in der Situation so ruhig hätte bleiben können wie sie. Wirklich Wahnsinn. Und dann zu sagen, ich gehe jetzt nach Hause. Und er so, wie? Wir können doch zusammenbleiben. Und daran arbeite ich. Ist auch alles gut. Und sie sagt, nee, ich werde nicht mit jemandem zusammen sein, der meinen
Körper
nicht kritisiert
mag.
Und meinen Körper nicht mag. Ich werde dich jetzt nicht anbetteln, mich trotzdem irgendwie zu lieben. Dafür bin ich nicht hier und das ist auch nicht das, was ich möchte. Also ciao. Und
sie
diese Stärke zu haben,
ja,
ohne ausfallen zu werden, ohne ihn zu... Ich wollte ihn sogar beleidigen.
Ich muss sagen,
ich will ihn immer beleidigen.
Ich sag dir ehrlich, ich glaube, in dem Gespräch wäre ich auch ruhig geblieben. Leben hat nur das Fragen gestellt, ne, und auch gesagt, ey, hör mal zu. Die Art, wie du gerade sprichst, ist übelst verletzend. Ne? Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du hier gerade bist. Also beruhig dich mal ganz kurz. Ne? So ein bisschen.
Da ist nämlich genau, ich weiß nicht, was du denkst, wer du bist. Genau das ist das, was ich meine. Ich weiß nicht, ob ich...
Also es ist kein Problem, dass du dich zu mir nicht angezogen fühlst. Das kann passieren, aber die Art spielt eine große Rolle. Du brauchst ja gar nicht hier rumsitzen wie Adonis und denken, dass du hier der geilste Typ auf der Welt bist. Aber Leute, wie gesagt, es wird so schlimm noch. Ihr habt keine Ahnung, okay?
Sein Einzelinterview danach war auch hart. Der sitzt da wie der absolute Oberchecker und sagt so, ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass wenn ich hier einfach die Wahrheit sage, dass sie das nicht verträgt. Und das muss man ja wohl mal sagen können. Und natürlich weiß ich, dass Körperlichkeit nicht alles ist und so. Und ja, wir werden, wenn wir alt und grau sind mit 90, irgendwann werden wir alle hässlich und vielleicht nicht mehr so sexuell aktiv. Aber ich bin noch keine 90. Für mich ist es wichtig und damit muss sie leben können. Halt die Fresse.
Also ich sag's euch
und
wirklich.
Und dann hat er noch gesagt, ich habe gedacht, ich könnte das alles sagen und einfach ehrlich sein, ohne dann als Arschloch dazustehen. Aber das ist wohl nicht so.
Also diese komplette Täter-Opfer-Umkehr ist wirklich, also sucht seinesgleichen, Leute.
Aber er setzt noch einen oben drauf.
Ja.
Weil bis dahin könnte man ja denken, okay, er ist einfach zu Frauenscheiße. Was schon schlimm genug ist. Also bis dahin ist schon schlimm genug. Aber dann kommt ja dieser Mixer. Also die haben ja immer mal wieder so Zusammentreffen von allen Leuten, die in den Pots waren. Und dieser Mixer, nach dieser Situation, die haben sich getrennt, er hat mit Connor nochmal gesprochen, bla bla bla, ist in einer Bar dieses Zusammentreffen von den ganzen Leuten. Alle unterhalten sich, alle machen, alle tun, alle haben mitbekommen, dass sie sich getrennt haben. Die Mädels haben schon darüber gesprochen, dass er irgendwie noch in einem Stripclub war und sich extra ein Instagram-Profil angelegt hat, um allen zu zeigen, dass er jetzt im Stripclub ist und so.
Also Leute, der hat sich getrennt, ist rausgegangen, hat sich ein neues Instagram-Profil gemacht, hat dann direkt aus einem Stripclub mit einer Stange im Hintergrund und einer Stripperin auf seinem Schoß, hat er eine Story gemacht und hat sich Follower gekauft. Direkt Follower gekauft. Und die Mädels, die haben ihn gefressen. Die waren so sauer. Ne? Wie gesagt, diese Jazz hat es alles mit viel Würde getragen. Die hat es erzählt, so, also auch so mit Ich-Botschaften. Ich habe mich sehr verletzt gefühlt und bla bla bla. Und ich habe mir auch gedacht, so was soll das? Und so weiter und so fort. Ne?
Kein
Wohlgemerkt,
schlechtes Wort über ihn gesagt. Und auch deutlich, genau. Alle anderen Mädels sind komplett ausgerastet.
Ja.
Die hat sich
die
komplett ausgerastet.
Ich fand diese Blonde, die mit dem...
Die ist die großartigste.
Dieses gewesen. Dorfmädel mit dem Kind, ey, die ist so ein kleiner, die Leute, die sieht aus wie eine Barbiepuppe, aber die ist im Herzen ist die einfach ein Assi. Fertig. Mehr kann
ja,
man dazu nicht sagen.
Die ist Ghetto, die Frau. Aber die hat allen recht, was sie sagt.
Ja, ich habe mich kaputt gelacht, ne? Und die ist auch die Realste in dem Ganzen, ne? Die macht auch keine, also die tut auch nicht so, als ob die da irgendwie cool mit dem ist. Aber ihr müsst noch wissen, Leute, parallel hat er der Brie eine Instagram-Anfrage geschickt, die sie angenommen hat und hat ihr geschrieben so, hey da, ruf mich mal an. Ne? So, das ist der Stand der Dinge.
Kurz zur Erinnerung, Brie ist seine Nummer 2 gewesen, für die er sich nicht entschieden hat und die mit seinem Kumpel immer noch verlobt und glücklich ist.
Genau, diesem Connor, den er nach Rat gefragt hat, nachdem die Jess ihn quasi rausgeschmissen hat. So,
ja.
Dann kommt der Chris rein in die Runde. Alle sind so, ey, okay, du merkst schon, die Stimmung ist so ein bisschen angespannt. Alle sind gucken, was passiert jetzt, ne? Und er die ganze Zeit sowas wie, they hate me now, ne? I don't care, I don't care. Ey, Leute, ihr wisst nicht, wie oft der I don't care gesagt hat, ne?
Nein. Er hat gesagt, I don't give a flying fuck.
Ah, genau, I don't give a fuck hat er gesagt.
A flying fuck.
Sorry, Bruder.
Wie oft er flying fuck sagt. Ey. Da kannst du Trinkspiel draus machen.
Hundertprozentig. Hundertprozentig. I don't give a fuck. I don't give a fuck. They hate me now, ne? They hate me. Haha. Und dann hört er so, wie die sich aufregen und sagen, also auf jeden Fall total so aufgesetztes Selbstbewusstsein mit so einer möchte gern Gleichgültigkeit. Ne? Das stimmt überhaupt gar nicht. So, dann fängt es so an. Es kommen drei Mädels auf ihn zu für ein Gespräch. So, ne, stehen da. Darunter ist die Brie, dann so eine andere wunderschöne blonde Frau, Alter, die einfach schön ist. Die vom Alex, die.
Die ist wirklich.
Die ist einfach, Leute, wirklich, die sieht aus wie gemalt. Also wirklich.
Ja.
Und die süße Frau, die adoptiert wurde. Ich vergesse, wie gerade heißt. Alex? Nee, wie heißt sie?
Nee.
Keine Ahnung, wie sie heißt. Auf jeden Fall, die drei Mädels stehen ihm gegenüber. Und dann fängt er an, sich zu erklären. So. Und dann fängt er an zu sagen, ja, was soll ich halt machen? Das ist halt, Sexualität ist voll wichtig in der Beziehung. Ne? Und ja, mind you, du hast recht. Sexualität ist voll wichtig in der Beziehung. Und ich bin jung und ich möchte auf jeden Fall noch was erleben. Und dann erzählt er so, gell? Und du siehst, die eine sagt dann, ja, okay, aber die in der Mitte sagt dann, ja, okay, if you get the ick, then you get the ick, I understand. Nach dem Motto, wenn du einmal diesen ick bekommst, dann ist es halt so, bla, die anderen hören zu. So, dann, Leute, fängt er an zu sagen, ja, ich will einfach guten Sex haben. Und dann, Leute, er redet so respektlos. Er sagt, weißt du was? Ich hatte noch nie so schlechten Sex wie mit ihr. Das war der schlechteste Sex meines Lebens. Und zieht eigentlich über so intime Sachen her mit diesen drei Mädels, ne? Nee. Und stellt sie dabei bloß, weißt du?
Nicht nur, dass er das überhaupt zu irgendwem außerhalb des eigenen Schlafzimmers sagt. Ich würde es noch verstehen, wenn du es zu deinem besten Freund, Therapeut, Coach, keine Ahnung, von mir aus. Aber doch nicht öffentlich irgendwo.
Mit drei Frauen.
Erstens. Dann auch noch drei Frauen, die mit ihr befreundet sind.
Ja.
Und im Fernsehen.
Ja.
Du weißt doch, dass da Kameras sind. Wie kannst du denn sowas über jemand anderen sagen?
Und vor allem, Leute, wirklich, es gibt ja viele auch Arschlochfrauen in diesen Formaten. Die ist ja wirklich einer der anständigen,
Brie guten, by the way,
ey, da, dazu? Anständigen, guten, würdevollen Frauen. Also wirklich, das hat die nicht verdient. Ne? Und er steht dann in so einer defensiven, so zuckt mit dem Schulter, sagt, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Das ist halt so. Das war der schlechteste Sex meines Lebens. Blablabla. Aber ich denke, Junge, hat doch ein bisschen Respekt einfach so.
Ey,
so.
Dass die dem nicht alle gleichzeitig ein Getränk ins Gesicht gefeuert haben, wundert mich immer noch. Aber
dann,
es geht ja weiter. Es ist ja noch nicht so, als wäre das nicht alles schon genug.
Moment, bevor, die Überleitung war ja so, dann erzählt er zu Ende und sagt dann, hey, but maybe we can meet up with the four of us. Also sagt den Mädels, vielleicht können wir uns mal zu vier treffen. Daraufhin drehen sich die adoptierte Frau und diese blonde Barbie da, drehen sich quasi um und sagen, okay, I think it's time to leave, nach dem Motto, und gehen. Brie bleibt mit ihm an der Bar stehen. So, müsstest du von da weitermachen, soll ich weitermachen? Ich steige gleich wieder ein.
Mach ruhig weiter.
Leute,
weil ich würde es, glaube ich, einfach kürzer fassen als du.
Okay,
im Grunde genommen hat er...
Nein, du musst alles aufbauen. Komm nicht mit kürzer. Nein. Ich muss ganz kurz. Auf jeden Fall steht er da und ist so ruhig. Dann sagt die Brie zu ihm so, ja, also mir ist eigentlich egal, was die anderen machen. Connor und ich machen einfach unser Ding. So, ne? Daraufhin, du siehst, er lacht dann so. Und lacht dann so. Und dann sagt die so, what? Dann sagt er so, ich lache nur wegen diesem Connor und ich machen unser Ding. Sei ehrlich, bist du glücklich? Dann sagt er nach dem Motto und sagt er, ja, wirklich? Weil du brauchst einen, der führt. Der kann nicht führen, der ist langweilig. Der kann dir nichts bieten im Leben. Das ist ein Freund.
Ja, er ist zu submissive und er braucht einen Alpha.
Genau, er ist zu submissive. Du brauchst jemanden, der dir Türen öffnet, die du dir selber nicht vorher öffnen konntest. Du brauchst jemanden, der dich... Du brauchst, ey Leute... Und
du brauchst jemanden, der dich pusht, der dich coacht. Du brauchst jemanden, der, keine Ahnung was...
Du brauchst einen Leader. Du brauchst jemanden, sagt sie so, ja, aber ich gehe nächste Woche, treffen wir meinen Vater. Ja, echt? Dein Vater braucht jemanden, der hinkommt und sagt, pass auf, ich habe dieses Portfolio, in 2 Jahren wird es dort sein, in 3 Jahren ist das mein Plan, das ist mein 5-Jahres-Plan. Der Vater braucht nicht jemanden wie ihn in der Hinsicht. Leute, das ist ein Freund und dann
gleichen Raum ist.
Im gleichen Raum ist und, die, und den beiden von Weitem zuguckt, ne?
Ja.
So. Dann, während er übrigens das sagt, du brauchst einen Leader, du brauchst einen Mann, der die Türen öffnet, dann siehst du, wie die Brie so ein bisschen lächelt und sagt, ey, stop it. Aber nicht ganz dieses, das ist dieses, nein, hör auf, aber mach eigentlich weiter, so mäßig, ne? Also in der Sequenz.
Ich sag ja,
also,
die ist für mich in der Staffel das weibliche Pendant an Hundesohn zu ihm.
Deswegen, ne? Denn die Anziehung ist schon gerechtfertigt.
Allein wie wenig Loyalität und Respekt für den eigenen Partner, Verlobten in dem Fall, musst du haben, so eine Unterhaltung überhaupt zu entertainen.
Ja. Entschuldige. Auch wenn sie am Ende hat sie gemerkt, dass sie Mist gebaut hat und kriegt noch die Kurve, versucht die Kurve zu kriegen, dazu komme ich gleich. Und dann sagt er so, ja, ich habe gemerkt, du bist einfach die Frau, auf die ich stehe. Ich habe mir dein Profil angeschaut und dachte mir, ja, Mann. Weißt du was? Wir werden richtig gute Fuck-Buddies. So, wir werden voll die guten Sexfreunde. Da siehst du in dem Moment, wie er so auch ein bisschen anders aus dem Gesicht fällt, ne? Und nach dem Motto, du weißt doch, ich bring dich dann ins Four Seasons. Und das Four Seasons ist für andere Leute was ganz Normales, ja. Aber, ist für andere was Besonderes. Aber das nach dem Motto, das ist Standard. Und dann geht sie darauf ein mit einem Insider und sagt so, also ein Insider zum Thema Room Service, so mit seinem Nachnamen, so Room Service Mr. Fasco, der ist ja irgendwie im Nachnamen irgendwie sowas. Das ist schon ein No-Go, ne, dass sie da überhaupt auf dieses Ding drauf eingeht.
Es war schon davor alles ein No-Go.
Ey, ja, bist du denn zufrieden und so? Und dann fragt er sie, ganz ehrlich, zieh mal deinen, ich stelle jetzt eine Frage und mal gucken, ob du sie mit deinem Ehering, also mit deinem Ehering am Finger beantworten kannst oder willst du ihn kurz ausziehen für die Frage? Ganz ehrlich, ist er der Beste, den du im Bett hattest? Dann sagt sie, nicht der Beste, aber er ist sehr gut. Also er ist gut, ist nicht der Beste, aber der ist gut. Und dann sagt sie so, ja, aber ich aime daran, hab den Anspruch, immer der Beste zu sein im Bett. Immer der Beste. Ich dachte, Junge, halt dein Maul. Keiner will mit dir schlafen, nur ins Glas. So, dann, weißt du,
allein, dass sie es beantwortet.
Oh, beide. Also, das ist ja ein Freund wohlgemerkt. Und, ne? Und dann fängt sie an und dann sagt sie irgendwann so, also irgendwann kriegt, also sagt sie dann, okay, nee, die einzige Person, mit der ich dieses ganze Erlebnis machen möchte, ist Connor und der ist der einzige Mann, mit dem ich es machen will. Und dann sagt er, really, really? So, in dem Moment kommt eine dritte Frau dazu, ich glaube jetzt, weiß nicht, ob die indisch-pakistanischen Background hat, von optisch, ich weiß nicht, wie sie heißt, weißt du? Die kommt dann dazu, unterbricht das Gespräch quasi durch ihre Anwesenheit, ne? Daraufhin geht die Brie quasi mit ihr mit und er bleibt da stehen. Und jetzt Leute, haltet euch fest. Nach diesem Gespräch gesellt er sich wieder der Männergruppe an, kommt an und dann gibt er erstmal dem Connor so einen Handschlag. So, ey Bruder, was geht ab?
Ja. Die Frechheit.
Ey, auf die Reunion freue ich mich. Das muss ich mir geben.
Dieser Mann und diese Frau, diese Brie.
Ich hätte da nicht weitergeguckt. Also kannst mich gerne auch spoilern, wenn du möchtest. Diese
Brie habe ich gefressen. Hast du die Folge gesehen, in der sie ihre Wohnung gegenseitig gesehen haben?
Ja, ich fand die unmöglich.
Das ist eine Frau, so eine gab es schon mal, oder zwei, glaube ich, gab es schon mal in vorherigen Staffeln. So Frauen, die Männer, mit denen sie verlobt waren, kontinuierlich nur runtergemacht haben.
Ja.
Kontinuierlich. Der hält die Pfanne falsch. Der benutzt dies falsch, das falsch. Haha, guck mal, du kannst noch nicht mal dies und das. Haha, wie sind deine Klamotten sortiert? Also
und
dann
hast du ihr gesagt, du bist mean. Er hat ja auch in der Anfang gesagt, du bist mean. Und dann hat sie gemeint, okay, thanks for telling me, I will work on being less mean.
Oh, und dann, weißt du, wie dieses less mean aussah? Erinnerst du dich noch, dass sie dann gesagt hat, aber guck mal, du hast ja heute gekocht. Guck mal, wie fein du das gemacht hast. Du hast gekocht. Guck mal, was du alles kannst.
Wirklich.
Das also ist weniger mean, oder was?
Ey.
So zu tun, als wäre ein Dreijähriger, der das erste Mal, keine Ahnung, ganzen Satz gesprochen. Bist du Banane? Ey. Die ist mit dem durchs Haus gelaufen, by the way, zumindest hat er ein Haus. Also, ist ja jetzt nicht so, als wäre er bei seinen Eltern im Keller. Die läuft mit dem durchs Haus und hat ihn ausgelacht.
Ja, aber so richtig, Leute. So richtig. Ey, was ist denn das hier? Guck mal, da liegt Staub. Wie ist das?
Ausgelacht.
Also, ey. Richtig niedergemacht, ne? Und dann geht er runter mit ihr in den Keller, wo seine Gaming-Station ist. Und der war voll stolz darauf. Das ist so sein Ding. Und dann sagt sie, oh mein Gott. Ey, Leute, also ich hätte die rausgeschmissen. Ich hätte die, ja. Sag, weißt du was, verpiss dich. Und zwar schnell, bevor ich mich verliere. Ne? Weil sie war von oben herab, herablassend, respektlos, hat wirklich
durchgehend
unter aller Sau. Aber sobald sie mit der Familie war oder mit so Freunden, hat die da voll diese Schraub gezogen. Ja, yeah, he's the best man, I'm so lucky to have him. And, weißt du, was ich meine? Wo sie dann ja. So sich dargestellt, hier ist so eine Person, die sich nach außen hin total gerne sauber darstellt. Auch in diesem ganzen Gespräch mit Chris, was ein No-Go war, hast du gemerkt, es hat ihr gefallen,
ja,
dass er so hinter ihr her ist. Aber sie wusste, aber sie hatte die Kameras, hatte sie auf jeden Fall im Kopf. Also sie wusste das. Und am Ende hat sie dann dieses Ding gemacht von the only man I'm going to have this experience with is Connor. Because he's my, ja, dachte ihr, ey, das glaubt mir doch kein Mensch gerade. Das glaubt dir einfach kein Mensch.
Vor allen Dingen, das war ja schon nach 10 Minuten Unterhaltung. Hättest du das, ja, was du gerade gesagt hast, ernst gemeint, hätte diese Unterhaltung nicht stattgefunden?
Genau. Ich hätte dann gesagt, am Anfang, ey, geht's noch? Weißt du was? Vielleicht holen wir mal deinen Freund Connor dazu, mal gucken, was er dazu sagt. Kannst du direkt ins Gesicht sagen. Connor, Schatz, komm mal rüber. Weißt du, was mir der Chris gerade gesagt hat? Der meinte gerade, wir wären richtig gute Fuck-Buddies. Was hältst denn du davon? Ich hätte dich so auflaufen lassen.
So.
Ja, genau.
Was, du kannst dich doch nicht 10 Minuten lang von jemandem so belullen lassen und solche Fragen stellen lassen.
Stop it.
Und die Fragen auch noch beantworten und darauf einsteigen und dann am Ende sagen... Nee, der Einzige, mit dem ich dieses Experiment machen möchte, ist Connor. Nee, ist es nicht. Sonst hätten die letzten 10 Minuten nicht stattgefunden.
Ey, ekelhaft. Auf jeden Fall. Wirklich,
wie würde Inisa Amani sagen,
wie es weitergeht? Ich muss sagen, Leute, ich hatte wirklich einen Puls gehabt. Ne? Ich bin ja nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen, aber ich habe mir diese Folge angeschaut und dachte mir, the audacity. Also, du bist durch und durch Betrüger. Weißt du, ich meine?
Der geilste Punkt. Und jetzt werde ich dich spoilern und wahrscheinlich alle anderen auch. Und dann würde ich sagen, wir wechseln auch das Thema. Jetzt haben wir eine halbe Stunde Love is Blind. Die eine Folge später, ich glaube, das ist dann auch schon nach Hochzeitskleidern aussuchen.
Ja, da bin ich gerade.
Keine Ahnung. Da haben die ihr letztes Date vor der Hochzeit. Und alles ist fein. Er bringt sie zum Weinen, also vor Rührung. Und sie sagt, sie fühlt sich das erste Mal in ihrem Leben richtig geliebt und das ist ein Forever-Thing und sie ist ja so gesegnet und ja, alles feini. Nächste Szene mit den beiden, wobei ich weiß nicht genau, ob sie nächste Szene, gefühlt war es die nächste Szene mit den beiden. Nach dem Mixer-Ding sind die zu Hause und die fangen an, über ihre Beziehung zu reden. Und erstmal klingt das alles ganz positiv und ganz viel Liebe und ba-ba-ba-ba-ba, alles fein. Und auf einmal kippt die Unterhaltung aus dem Nichts. Und nachdem sie ihm aufgezählt hat, wie toll er ist, zählt sie ihm auf, was alles scheiße ist. Nämlich, dass er nicht Alpha genug ist, dass sie ihr Essen selbst aussuchen und bestellen muss, wenn die zusammen draußen sind, dass sein Haus ja so nach Fred Boy-mäßig, also nach, wie heißt das denn auf Deutsch? Diese Studentenvereinigung. Ich glaube, das gibt es hier in Deutschland gar nicht so. Deswegen diese typischen...
Ich weiß, Alpha, Beta und so weiter, Gamma-Häuser da.
Ja, ja, das sieht man nur in Ami-Filmen. Ich glaube, sowas gibt es hier nicht wirklich.
Nee,
in dem Ausmaß
so
wie in den Staaten. Aber das ist halt so Party-mäßig, Bierpong, bla, so, ne? Die erzählt dem 10 Minuten lang, warum er nicht gut genug für sie ist. Und dass das nicht das ist, was sie sich für ihr Leben vorstellt.
Ist es nicht O-Ton das, was Chris zu dir gesagt hat?
Ja.
Du kleine Ratte.
Und dass das alles so nicht geht und dass sie ihn deswegen nicht heiraten kann. Und er steht da, hört sich das alles an und sagt immer noch, ja, okay. Ja, verstehe ich. Aber in seinem Kopf ist das Ding noch nicht vorbei, sondern sie will einfach nur noch nicht heiraten. Also als ob sie einfach nur ein bisschen mehr Zeit braucht. Der hat sich das alles angehört und gesagt, ja, ja, verstehe ich, ja. Ey, dieser Mann, mal abgesehen davon, dass er einiges attraktiver ist als der andere Hundesohn, ist ja der ist ein Engel.
Er ist sehr lieb. Ja.
Er ist auch kein, ich verstehe nicht, wie die auf diese Beta-Nummer kommt, weil er sie mit Respekt behandelt oder wo ist ja. Jetzt, also verstehst du, das ist
weil
ja nicht so, als wäre so
ein, weil
das
er
ist ja nicht so, als
Rücksicht
wäre so
nimmt.
Ja, aber das
weil
ist
er Rücksprache
ja,
hält.
Ja, aber das sind ja keine Sachen, die ein Beta.
Natürlich nicht easy.
Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe nicht, wie sie auf die Idee kommt. Es ist nicht so, als wäre der Typ ein Ja-Sager oder wie wir immer sagen, so ein Nice Guy. So ein ekelhafter. Weißt du, was ich meine?
Ist er nicht.
Er ist ein ganz normaler, reifer, reflektierter, respektvoller Mann. Und ich verstehe nicht, also ich meine, wahrscheinlich steht sie einfach auf Hundesöhne, aber dass der sich das angehört. Und dann hat der arme Kerl immer noch gedacht, ja, die meint einfach nur jetzt, weil bis eben war ja noch alles in Ordnung. Wie kann denn, also, weißt du?
Easy.
Alter.
Also, oh mein Gott.
Also, die macht Schluss dann.
Okay, sie macht Schluss.
Sie, ja.
Und er hat immer nur gesagt, I'm so lucky. I have the most beautiful woman. I'm so happy to have her. Look at her. Also wirklich so süß.
Wobei ich mich jetzt natürlich auch frage, was mit ihm los ist, dass er sich so behandeln lässt und dann immer noch sagt, oh, ich bin so glücklich. Und ich bin so lucky, jemanden wie sie zu haben.
Er sagt ja immer, ich bin ein einfacher Mann. Ich bin ein einfacher Mann. Ich bin einfach gestrickt.
Aber einfach gestrickt ist eine Sache, aber du kannst dich halt auch nicht so behandeln lassen.
Safe. Also wo seine Würde ist, weiß ich auch nicht. Also, ja, ne, also das, ich hätte, also wie gesagt, es ist alles in Ordnung. Man kann jemanden nicht anziehen, finde. Man kann sich von jemanden, aber ey, die Art und Weise, wie du Dinge kommunizierst, ob du sie verletzend machst und dass es auf den Selbstwert der anderen Person geht oder du dich mitteilst auf die respektvollste Art und Weise und dann ehrlich Anteilnahme hast, das sind zwei verschiedene Dinge. So, das alles kann passieren. Jeder kennt es bestimmt, dass man jemand auf jemanden gestanden hat und man gemerkt hat, oh fuck, wer ist so, das wäre eigentlich ein toller Mensch und so, aber ich fühle mich nicht hingezogen. So, alles kann alles passieren, ist nicht schlimm, aber ey.
Ich glaube, darauf sind gerade bei Love is Blind auch alle vorbereitet. Weil es kann natürlich, du weißt nicht, ob die andere Person attraktiv findest oder ob da Anziehung ist oder so. Ich glaube, darauf sind die vorbereitet. Das kann passieren und alle sind sich darüber im Klaren, dass es passieren kann und es ist auch okay. Aber die Art und Weise, wie die da teilweise miteinander umgegangen sind, das hat einfach, ich weiß nicht, ob ich mich an eine Staffel erinnern kann, wo ich so oft den Fernseher angebrüllt habe. Wirklich. Ich bin so ausgeflippt, es ist so unterste Schublade, dieses Verhalten. Und das ist auch das erste Mal, wo ich wirklich, ich denke sowas nicht oft, aber in dem Moment habe ich gedacht, Digga, so wie du aussiehst, solltest du wirklich die Schnauze halten.
Er ist nicht hässlich, aber er ist überhaupt nicht das, was er darstellt. Überhaupt nicht, Leute.
Der Mann ist 1,50 groß und nicht besonders attraktiv.
Ja, ich sehe das genauso, aber mich hat es gewundert, weil in der Staffel standen ein paar Mädels auf den.
Aber nur wegen seiner Art. Wegen seinem Napoleon-Komplex überkompensieren Gedöns. Weil er sich immer angepasst hat auf das, was die Frau gerade, der war ja nicht authentisch. Der hat ja zu allem Ja und Amen gesagt. Bei jeder. Und die waren alle verschieden. Und alle haben gedacht, dass er so ist, wie er es ihnen gezeigt hat. Was das komplette Gegenteil war, wie das, was er anderen gezeigt hat. Also er ist ja ein Schauspieler. Deswegen fanden die den attraktiv. Nicht, weil er auch nur im Ansatz ein attraktiver Dude wäre. Also, ja. Nee. Du kannst nicht mit so einer wunderschönen Frau zusammen sein, ihr Aussehen kritisieren. Du kannst die trotzdem nicht attraktiv finden, ist ja in Ordnung. Geschmäcker sind verschieden. Aber du kannst keine objektiv attraktive Frau runtermachen wegen ihrer Optik, wenn du so aussiehst, wie du aussiehst.
Witzigerweise hat ein Kumpel von mir die Staffel auch geguckt, weil ich ihn genötigt habe. Und das Erste, was er zu Jess gesagt hat, so, oh, die ist aber heiß. Übrigens. Ja. Das war das Erste, was er gesagt
hat. Die ist auch heiß.
Und der hat dann, ich habe dann ihm gesagt, du musst weiter gucken, weil du weißt, was passiert. Und er sagt, da sitzt er und sagt, hä? Ist der blind? Hä? Die ist doch voll die, hä? Sehen wir nicht das Gleiche? Nach dem Motto. Und ich sage, ja, ich weiß.
Es geht, ist wirklich, du kannst nicht, wenn du aussiehst, als wärst du aus Herr der Ringe. Kannst du nicht, nein. Wirklich nicht. Geht nicht. Du kannst doch nicht, wenn du eine 4 bist, kannst du doch nicht zu einer 10 sagen, du bist mir nicht attraktiv, bist du. Oh, da kriege ich Aggression. Ja. Okay. Wusa.
Aus den 10 Minuten sind 40 Minuten geworden?
Ja.
Vielleicht sollten wir das in die Shownotes packen.
Das musste einmal sein. Nein, einfach nein. zu diesen Menschen einfach ein großes Nein.
Ja. Safe.
So. Jetzt dazu, dass du gestern eine Umfrage gemacht hast mit Podcast-Themenwünschen. Gibt es irgendwas, was in dieser Liste drin steht, was man schnell nebenbei in maximal 20 Minuten noch abgearbeitet bekommt? Vielleicht was Positiveres, nachdem wir uns jetzt 40 Minuten aufgeregt haben. Für ein paar Glückshormone.
Das Witzige ist, Easy, ich habe denen ja gesagt, ihr könnt uns, ich liebe unsere Follower, weil egal wie oft wir denen sagen, ihr könnt uns alle möglichen Themen und Fragen stellen. Zu allem ist es immer deep. Es ist immer deep, es ist immer in Richtung unserer Arbeit. Aber natürlich, ich glaube, dieses Konzept von Smalltalk heißt, alles ist erlaubt. Ja, also alles ist erlaubt. Aber die einzigen Fragen, die nicht deep sind, sondern so Dings, ist Kochen. Wie und was macht ihr? Und die andere Frage war Thema Style, Klamotten, Beauty und so weiter.
Style, alles Klamotten, andere Beauty und so weiter?
Ist,
was ist denn die Frage einfach, zu Style, Klamotten, Beauty und so weiter?
Also, dass wir darüber sprechen. Alles andere ist Thema Beziehungen. Thema Altersunterschiede in romantischen Beziehungen. Thema nicht vor Menschen sprechen können. Nervensystem regulieren. Umgang mit Weltschmerz. Ist Nähe, braucht man immer Nähe? Ist die überhaupt gesund? Ja oder nein? Was ist Thema schlechter Verlierer? Jemand möchte mehr über EMDR wissen. Und wir werden diese Themen auch nach und nach rauspicken und besprechen. Aber die brauchen einfach mehr Raum. Ne? Und dann sagt jemand, man hört so oft, macht Schattenarbeit. Aber wie integriert man seinen Schatten? Die Frage würde ich sehr gerne beantworten dann irgendwann. Ja. Liebe ich. Mental Health Koffer, individuell. Dating Stories. Dating Stories ist nicht vorhanden.
Unsere Dating Stories meine
ich? Weiß ich nicht, ob das gemeint ist, weil
also it's non-existent. Du hast keine?
Ja, ich habe keine. Hast du Dating Stories?
Also von früher bestimmt.
Ja, früher? Das ist bei mir war früher, da war ich 20. Von daher, keiner will hören, wie ich von 16 bis 20 gedatet habe, oder? Wahrscheinlich nicht.
Nee, ich glaub,
und danach war ich in einer festen Beziehung, die ich auch geheiratet habe. Und dann war ich 17 Jahre lang in der Ehe und Beziehung. Und jetzt bin ich das erste Mal wieder Single. Also ich bitte dich. So.
Ja, nee, bei dir gibt's nicht. Bei dir gibt es keine Dating-Stories.
Dann die Meinung zu, man sollte man mit... Wie lange sollte man mit dem Sex warten? 4 Wochen, 3 Monate, 6 Monate?
Bis man
mit jemandem schläft. Ja. Dann... Thema, witzigerweise kam dreimal oder so das Thema maskuline, feminine Energie.
Oh.
Dass wir das mal runterbrechen.
Das Thema macht mich aggro.
Ja, auf jeden Fall das auch. Und dann hat mir jemand geschrieben, dieses Thema, wenn Selbstoptimierung zur Identität wird.
Ja.
Ja.
Auch ein geiles Thema.
Ja, schon, auf jeden Fall.
Gerne also, mal über einiges. Den Zyklus. Über den Zyklus?
Ja.
Generation Pille holt mich immer wieder ein.
Wird's auch für immer. Aber ja, gerne mal über den Zyklus. Das muss ich auch mal in Ruhe machen. Ich muss endlich mal anfangen, mein Leben nach meinem Zyklus auszurichten.
Ja, du sitzt ja an der Quelle, aber...
Ja, das vergesse ich manchmal. Dieses, hi Easy, kannst du mir helfen? Ist dann doch weiter entfernt, also fühlt sich weiter entfernt an, als es dann ist.
Ja, vor allem
außerdem Dingen weiß ich auch, dass deine Kapazität begrenzt ist, Schatzi, und ich dich nicht jedes Mal mit irgendwas irgendwie nochmal neu...
Vor allen Dingen deine Definition von Zyklus-Checken ist auch immer so lustig. Weil immer, wenn wir irgendeine gesundheitliche Frage haben oder so und ich sage, trackst du denn deinen Zyklus und du sagst, ja, ich weiß, ich track den. Dann sage ich, ja, wie sieht denn deine Kurve aus? Was für eine Kurve? Ja, wie trackst du denn sonst? Ja, ich weiß, wann ich meine... Tage bekommen habe. Das ist kein Zyklus-Tracken.
Ich weiß. Ich habe ja dieses OV-Messgerät. Es ist nur im Umzug irgendwie verschwunden. Ich muss es wieder finden. Ich weiß nicht, wo es ist. Sonst würde ich schon wieder, hätte ich längst wieder benutzt, dass ich dann jeden Morgen die Temperatur messe.
Aber schreib OV eine Mail, sag hi, neuer Kooperationspartner, die schicken dir ein Thermometer.
Meinst du?
Ja.
Okay, I will.
Soll ich 99% meiner ganzen Sachen, die ich haben wollte, bekommen.
Schreibe ich mir auf. So.
Okay, jetzt wissen wir immer noch nicht.
Nee, jetzt haben wir immer nur vorgelesen, was alles vorgeschlagen wurde und sind kein bisschen schlauer als Dings.
Also Kochen finde ich jetzt kein super spannendes Thema.
Ja gut, aber selbst da kann ich dazu zwei, drei Sachen sagen, Leute. Was mache ich mit dem, wie mache ich das mit dem Kochen? Es kommt darauf an, ja, nicht nur tatsächlich, sondern ich habe auch, nein.
Thermomix.
Yes, beides. Also, ich habe, es kommt darauf an, ob ich, also seitdem ich getrennt bin, muss ich mein Leben anders strukturieren und ich bin ja eigentlich kreatives Chaos, aber durch die Trennung ist etwas mehr Struktur reingekommen tatsächlich, weil muss. Weil meine Tochter hat auch gerade viel Lernaufwand und ich merke einfach, also nicht nur viel Lernaufwand, sondern sie hat sich bei mir aktiv mehr Zeit einverlangt. Also sie möchte, dass ich sie früher abhole und dass ich dann nach dem Lernen noch genug Zeit mit ihr habe, um mit ihr zu spielen und so weiter und so fort. Das heißt für mich, an den Tagen, wo ich sie habe, stehe ich auf, koche zuerst tatsächlich morgens, damit ich dann arbeiten kann, begrenzt natürlich, weil dann, also fordert sie zu 100% meine Aufmerksamkeit. Das heißt, ich lasse sie dann irgendwann, also ich hole sie ab, dann ist sie 14:30, 15 Uhr hier, so, dann gibt es einen kurzen Snackteller mit Obst, dann setzt sie sich hin, Hausaufgaben, Hausaufgabenbegleitung, Lernen und so weiter und so fort und dann Sport oder wir gehen spielen oder was auch immer und dann, während sie Fernsehzeit hat, ne, dann in der Zeit bereite ich das Abendessen vor und decke den Tisch und so weiter. So, an den Tagen koche ich früh. Da ist es so, ich bin mir nicht sicher, dass sie immer gutes, ausgeglichene, nährstoffreiche Mahlzeiten bekommt. Der Hort, wenn ich mir anhöre, was der Hort da gibt, ist es so, bäh. Das heißt, ich versuche das auszugleichen, was immer schwierig ist, weil sie natürlich am liebsten nur Nudeln essen würde und die aber mehr als genug bekommt. Und ich versuche halt diesen Gegenpol darzustellen, was dafür sorgt, dass sie manchmal Konflikte haben. So, aber natürlich mit so kleinen Twists. Natürlich gibt es eine Bolognese, aber dann halt so mit Reisnudeln. Und wo ich dann vielleicht noch Sachen reinschmuggle, wie Linsen und so. Also, es kommt darauf an. Ich, unter der Woche koche ich für sie, koche aber auch dann abends für mich, wenn ich alleine bin. Oder ich Besuch habe, kommt ja auch vor. Und koche dann, je nachdem, entweder soll es schnell sein oder eine Bowl oder halt, wenn ich Bock habe, marokkanisch auch, Tagines, ne? Also marokkanische Küche ist ja, Leute, unendlich geil. Genau, aber, und dann gehe ich aber auch ab und zu gerne essen. So, fertig. Also das ist wirklich nicht spektakulär. Ich versuche, ich achte darauf, also ich bin so groß geworden, dass ich nichts künstlich, also keine, nichts mit Maggi mache, nichts mit Tüten mache, nichts mit, meine Mutter würde mich enterben. Wenn die bei mir zu Hause auch nur eine Tüte finden würde oder Maggi finden würde, wäre ich enterbt danach. So, das heißt, ich bin es gewohnt, komplett frisch zu kochen und ich habe auch eine gewisse Routine, dadurch, dass ich meiner Mutter früher sehr viel geholfen habe in der Küche, sehr viel, habe ich natürlich trotzdem einen Upturn auf Haushalt und Küche dadurch bekommen, aber ich kann es halt. So, das heißt, ich habe auch eine gewisse Routine. Das heißt, wenn ich anfange, Dinge zu machen, sind die auch schnell gemacht. So, ich muss mich nur dazu durchdringen, das zu machen. Weil wie gesagt, ich bin zu früh, zu viel in den Haushalt und das Kochen eingespannt worden für mein Alter. Deswegen ist so mein Kontingent an Haushaltsarbeit und Kochen ist eigentlich für den Rest meines Lebens schon aufgebraucht, ich schwör's euch. Aber ich esse halt gerne, ne, und ich versuche das auch wieder zu rewiren in meinem Hirn für, das ist was ich für mich mache, wo ich mir was Gutes tue, ne. Und wie gesagt, aber wenn ich aufstehe, dann steht alles. So, ne? Ja, so viel dazu. Hast du früher gekocht?
Also ich bin ein Gesellschaftskocher.
Das mache ich auch.
Ich koche unheimlich gerne, aber ich koche nicht gerne für mich alleine.
Ich esse also halt gerne lecker.
Dass ich alleine Tiefkühlgerichte essen würde. Ich koche schon auch für mich, weil ich muss ja essen. Aber ich koche natürlich weniger aufwendig für mich selbst, weil ich einfach keinen Spaß daran habe. Für mich ist der Aufwand, wirklich ein geiles Essen zu machen, gerne auch mit Vorspeise und Nachspeise und so weiter und so fort, lohnt es sich nicht für mich alleine. Zumal ich es auch wirklich nicht gebacken bekomme, nur für eine Person zu kochen. Ich glaube, das ist also A, schon mal prinzipiell schwierig und B, sind das die südländischen Gene. Ich koche immer für 20.
Ich auch.
Okay, das war jetzt übertrieben. Aber für mindestens für vier. Für zwei ist schon schwierig. Aber für zwei ist immer praktisch, weil immer wenn ich in einer Beziehung war und gekocht habe, dann war noch Essen übrig, was man sich dann am nächsten Tag mit auf die Arbeit nehmen konnte und so weiter. Das ging dann auch. Aber wenn ich für vier sozusagen aus Versehen koche für mich alleine, muss ich 4 Tage lang das gleiche essen. Kann ich nicht. Finde ich ätzend und ich möchte es auch nicht wegschmeißen. Deswegen ist für mich alleine kochen, also ich mache das schon, aber eben nicht so aufwendig, wie wenn ich Gesellschaft habe. Das heißt, ich koche mehr und vor allen Dingen aufwendiger, wenn ich in einer Beziehung bin oder wenn ich Besuch bekomme oder irgendwie sowas. Und auch gerne regelmäßig für meine Familie. Dann habe ich daran Spaß. Aber so im Alltag bin ich dann schon eher Typ, ich mache mir schnell Nudeln mit irgendwas, weil es halt einfach schnell geht. Oder mal schnell irgendwie einen Salat. Und ich muss auch nicht 2-mal am Tag warm essen. Also dann reicht auch mittags irgendwie ein Brot oder so.
Mhm.
Also einfach, um regelmäßig zu essen. Aber ich mache mir halt den Aufwand einfach nicht. Und ich habe keine Kinder. Also ich muss nicht jeden Tag für auch noch jemand anderen kochen.
Ja.
Dann würde das mit Sicherheit anders aussehen. Aber so als Single, es gibt ja Leute, die können das so voll zelebrieren. Die machen so voll den Aufstand, für sich alleine zu kochen, weil sie das genauso zelebrieren, wie für andere zu kochen.
Mhm.
Und dann machen die auch ihren Teller schön an und die machen daraus so ein Ding. Das ist einfach nicht meins.
Das Problem ist, ich liebe halt Essen, ne? Ich esse einfach gerne, also zu gerne gut. Und natürlich hebe ich mir die Highlights auf, wenn meine Tochter da ist. Aber auch für mich, aber es stimmt auch manchmal, also auf mich verzichte ich natürlich eher.
Ich mache mir jetzt nicht Nudeln selbst.
Echt nicht?
Weißt du, also, dann ich meine.
Also, du meinst, selber mal einmal. Oh, ich
selber herstellen.
Oh, ich liebe Hausgemacht.
Ich würde für andere Leute, wenn die kommen und ich mache Nudeln, mache ich die Nudeln selber.
Verarsch mich nicht, du kannst das?
Mhm. Italienische Großmutter.
Hast du.
Die hat alles Rezept? Selber gemacht, auch Gnocchi und so.
Ey, du weißt nicht, ich sterbe ja für selbstgemachte Nudeln, ne? Weißt du, was das Krasse, Isi?
Ich mache das nicht super oft, weil aufwendig, aber. Wenn jemand zum Essen kommt, es gibt auch einen riesen Unterschied, wenn du Lasagne machst beispielsweise und harte, also normale Lasagneblätter nimmst, sind Welten dazwischen, wenn du da frische Nudeln drauf machst. Wirklich Welten.
Also, aber dann ist der Teig, der Nudelteig ist dann ungekocht, weich und der wird dann draufgelegt bei der Lasagne.
Also erstmal eine kurze Zeit zumindest getrocknet, dann wird der erstmal ganz kurz in heißes Wasser gelegt, aber auch nur für, weiß ich nicht, eine Minute, je nachdem. Und dann kommt der auf die Lasagne. Und dann kommt die halt auch nur so lange in den Ofen, bis der Käse verlaufen ist. Weil sonst sind die Nudeln durch. Das geht ja dann auch nicht. Das meine ich mit, ich würde so einen Aufwand nicht für mich betreiben. Ich fange jetzt nicht, wenn ich abends Nudeln essen möchte, fange ich jetzt nicht an, Nudeln für mich selber zu machen. Und ich würde auch für mich selbst kein Tiramisu jetzt machen. Tiramisu ist aufwendig. Ich mache sehr gerne Tiramisu, sobald jemand
kommt. Auch.
Aber nicht für mich.
Mhm.
Das meine ich mit so aufwendige Sachen, würde ich für mich selbst nicht machen. Ich habe auch schon für meine türkischen Freunde Mante selbst gemacht. Was ja die türkische Variante von Ravioli ist, im Grunde genommen.
Mhm.
Auch
und Hackfleisch, ne?
Auch sehr lecker. Würde ich auch nicht für mich selber machen. Also solche Sachen würde ich nicht, mache ich nicht für mich selber.
Easy. Ich war ja vorletztes Jahr öfter in Rom aufgrund meiner Weiterbildung und ich fliege da auch hin zur fortgeschrittenen Weiterbildung für eine Woche im Juli oder so hin, Ende Juni, um Sachen Aufstellungsarbeit. Und da war ich ja in Rom essen. Oh, Leute. Oh mein Gott. Ihr wisst nicht, wirklich, ihr wisst einfach nicht. Es sind so ganz simple Sachen, so Cacio e Pepe. Was ist das? Warum ist das so simpel und es schmeckt so himmlisch? So, ich habe da die leckersten Sachen gehalten. Jetzt kommst Leute, gell? Normalerweise.
Ja, weniger Mehl ist.
Warte mal. Normalerweise bekomme ich am Ende des Tages von Nudeln immer einen Blähbauch. So, egal was ich esse, ich bekomme schon einen aufgeblähten Bauch. Bei den hausgemachten Nudeln nie. Nie. Ich bemerke es noch nicht mal. Also, ihr wisst ja, Nudeln liegen ja manchmal schwer im Magen, so ein bisschen, ne? wenn man die isst. Sobald die Nudeln hausgemacht sind, also du siehst oft, da gibt es ja so eine Scheibe, dann kannst du die sehen, wie die das Ganze herstellen und so. Das ist für mich viel, viel, viel verträglicher als normale Nudeln.
Das liegt aber nicht nur daran, dass die hausgemacht sind, sondern auch an italienischem Mehl. Ganz, ganz viele Menschen von der ganzen Welt, die eigentlich Zöliakie haben und das erste Mal Urlaub in Italien machen, können dort ganz normale Weizenprodukte essen. Ohne Probleme.
Warum?
Weil deren Mehl nicht so... Unser Mehl hier zum Beispiel ist gekreuzt mit allem möglichen Scheiß. Das ist in Italien nicht so.
Mm.
Deren Mehl ist reiner.
Oh das mein Gott, ist Leute. Ich habe mich da durchgefressen.
In Italien kann ich... Du kannst in Italien alles essen. Brot, Baguette, Gebäck. Das ist scheißegal. Das geht nicht auf deinen Darm.
Ja, und das bemerke ich. Also da freue ich mich auch darauf, wenn ich da wieder hinfliege, weil ich werde mich da durchfressen. Das ist alles eingeplant. Ich freue mich auf den Kaffee. Ich freue mich auf, gab es so einen Laden in Rom, der so Tiramisu-Variationen in so einem kleinen Becher verkauft hat. So mit Original-Tiramisu oder Erdbeer-Tiramisu, dann gab es Pistazien-Tiramisu, dann gab es, oh mein Gott, Leute. Dann gab es überall, ich habe so lecker gegessen, das war kein Spaß. Ich bin nicht klargekommen auf meinem Leben, weil so viel Kapazität hatte ich gar nicht, wie ich essen wollte. Weißt du, was ich meine? Ich musste Pausen machen, aber ich wollte es gar nicht. Ich hätte am liebsten durchgegessen. Dann gibt es diese ganzen leckeren, die sehen aus wie Cannelloni, also Gebäck, was so innen drinnen gespritzt ist mit so einer Creme. Weißt du, was ich meine?
Cannoli.
Heißen die Cannoli? Oh mein Gott.
Nicht Cannelloni?
Die Nudeln? Aber sie sehen aus wie Cannelloni, habe ich gesagt.
Ja.
Oh, die sind so lecker.
Außer Pasticceria. Ja, die bringt mein Vater mir immer vorbei.
Echt?
Da, wo mein Papa wohnt, es gibt ja so italienische Feinkostläden.
Ja.
Die haben meistens so eine Pasticceria-Abteilung. Und da gibt es diese typischen italienischen Pasticcini. Und die Cannoli sind ja nur eins davon. Die haben ja ganz viele verschiedene Sachen.
Und ich habe da Käse gegessen.
Alter Schwede, das ist so lecker. Und es gibt da, wo mein Vater wohnt, ich glaube, das gehört zu einem Restaurant, so eine Pasticceria nebendran. Und immer wenn mein Vater bei mir vorbeikommt, bringt er mir immer so eine riesengroße Auswahl an diesen Dingern mit.
Ja, nächstes Mal ruf mich an, dann komme ich vorbei.
Göttlich. Oh mein Gott.
Ich kann dich ja mit der ganzen Last nicht allein lassen.
Anders mit Essen.
Ja.
Ganz ehrlich.
Eis, Leute, sagen, Eis. Ihr wisst, ich liebe ihr Eis, ne? Aber ihr habt keine Ahnung. Das Eis wird da so gespachtelt, Leute.
Oh, ja, die Eis ist mit Kugeln.
Nee, es wird gespachtelt. Das ist richtig geil, Alter. Das ist so lecker. Oh, ich freue mich.
Ja, es ist einfach alles. Italienisches Essen, da kannst du mir sagen, was du willst, ist einfach anders geil. Da kommen andere Länder erstmal nicht dran. Die einfachsten Dinge schmecken da einfach anders. Es ist, deswegen bin ich auch da, was meine Ernährung und auch was mein Kochen betrifft, ich bin schon sehr italienisch, was das betrifft.
Ich bin Multikulti, muss ich sagen. Meine Mutter kann richtig krass kochen. Und die ist ja auch so im Schwarzwald groß geworden und so weiter. Das heißt, meine Mutter, ich habe schon mal erzählt, ne, ich habe die besten Knödel und die besten Rouladen und Sauerkraut, Rotkraut, geil, ist voll untypisch nämlich, Rotkraut bei meiner Mutter gegessen, während sie aber gleichzeitig die krassesten Tagines macht und Couscous, aber auch asiatisch kochen kann. Und meine Mutter ist so ein Naturtalent. Die macht den Kühlschrank auf, schaut rein, guckt, was es gibt und dann macht die aus dem, was da ist, so ein brutales Gericht. Und ich bin ja damit aufgewachsen, sodass ich halt einfach ähnlich ticke. So, ich bin auch sehr kreativ, was das Essen angeht. Aber natürlich habe ich noch viel zu lernen, was die italienische Küche angeht. Also ich würde so gerne mal meine eigenen Nudeln machen.
Aber ich koche tatsächlich auch so. Ich koche auch nie nach Rezept. Ich baller immer alles irgendwie zusammen, was zusammenpasst. Und dann kommt am Ende irgendwas dabei raus, was man essen kann.
Ja, geil.
Weil, also, ich kenne das anders nicht. Ich halte mich auch einfach nicht gerne an Dinge.
Du rebellierst sogar gegen Rezepte.
Ja.
Du sagst mir nicht, wann ich was in mein Essen reinmache.
Ja, ganz genau. Ja. Ich weiß schon, was irgendwie zusammenpasst.
Jamie Oliver, fuck you.
Aber das ist auch der Grund, warum mich Menschen nie nach Rezepten fragen können. Weil, und auch das ist sehr italienisch. Wenn du irgendeine italienische Omi fragst nach einem Rezept, wie viel Milliliter von, keine Ahnung, muss da rein?
Eine Handvoll.
Dann sagt die, weil weiß sie nicht.
Meine Mutter
dann
ist genauso.
Dann macht sie so mit ihrem Daumen und sagt, Augenmaß.
Ja, meine Mutter ist genauso.
So habe ich aber kochen gelernt. Deswegen backe ich auch nicht gerne.
Oh,
weil da
backen.
Musst du dich an die Sachen halten.
Ich backe gerne.
Weil sonst funktioniert es nicht.
Nee, ich backe gerne und ich backe auch gerne Torten und allem drum und dran. Mache ich schon gerne.
Ich habe da auch wirklich kein Talent für. Mhm. Wirklich nicht. Andere Leute habe ich sagen hören, dass sie es gerade, weil es einen Bauplan gibt, eine Anleitung, ein genaues, du machst erst das, dann machst du das, dann machst du davon genauso viel und dann funktioniert es. Das ist für die entspannt, dass ihnen jemand genaue Vorgaben gibt und dann wissen sie, dass das Ergebnis gut wird. Ist in meiner Erfahrung nicht so passiert. Abgesehen von der Tatsache, dass es nicht ausstehen kann, mich an Regeln zu halten, funktioniert es bei mir auch einfach nie. Also es ist selten, dass ich mal jemandem zum Geburtstag oder so eine Freude machen wollte und einen Kuchen gebacken habe. Weil ich, ob ich es mag oder nicht, ich mache es ja dann trotzdem, weil ich denke, der andere Mensch freut sich vielleicht. Es wird nie was. Ich bin zu dumm zum Backen.
Nein, du bist zu stur zum Backen. Nicht zu dumm.
Vielleicht auch das.
Ja.
Vielleicht eine Kombi aus beidem. Aber backen kann ich wirklich nicht gut, außer Pizza. Ist auch backen. Pizza backen kann ich, Focaccia backen kann ich. Kuchen? Nein. Kekse? Nein.
Doch, ich liebe das. Ich muss jetzt auch mal mit meiner Tochter langsam Kekse backen für das Eid-Fest am Ende vom Ramadan. Das zelebrieren wir auch immer schön. Also diese ganzen, ich muss mal die Keksteige vorbereiten, weil das Ausstechen und Bemalen dauert einfach so lange, damit ich einfach diesen Teig vorbereite und wir anfangen können. Ja, ich Bock darauf.
In Zukunft sollten wir irgendwann mal Dinnerparty schmeißen. Machst du Gebäck, das ist Kuchen und keine Ahnung was. Und ich mache Nudeln.
Ich bin dabei.
Jeder bleibt bei dem, was er kann.
Ich bin Backen sowas ist von dabei.
Ich nicht meins. Verzierst du die Sachen dann auch so schön, wenn du sagst Torten? Bist du eine von diesen, bei denen die Torten dann aussehen, als wären sie irgendwo gekauft gewesen?
Ja.
So mit Fondant außen dran und.
Nee,
und
ich mag kein Fondant. Ich bin sehr speziell. Ich mag keine geschlagene Sahne. Ich mag kein Fondant. Meine Torten haben meistens eher eine Mascarpone. Wenn es eine Creme gibt, gibt es eine Mascarpone-Creme. Und bei mir muss das Verhältnis zwischen Boden und Creme mindestens 50-50 sein. Tendenziell muss der Boden mehr sein als die Creme. Ich hasse Kuchen, wo der Boden so dünn ist und dann hast du so, ich hasse ja Käsekuchen ohne Ende. Damit kannst du mich jagen. Wo ist mein Boden, Alter? Was ich meine, das ist nur so wackeliges Zeug, was so, nee, bäh. So,
ja, ich und mag Käsekuchen auch nicht. Hast du mal, bei Zupfkuchen ist anders? Weil Zupfkuchen ist am Ende des Tages eigentlich auch nur Käsekuchen, aber mit gezupftem Boden sozusagen. Nochmal oben
wie gesagt,
drauf.
Solange ich mehr
Teig. Und dann ist das Verhältnis ein anderes.
Das also ist dann in Ordnung.
Schmeckt mir besser
als Käsekuchen. Buttercreme.
Brauche ich auch.
Buttercreme, damit schwer. Kannst du.
Mir wird schlecht. Bleh. Mir wird sofort
damit,
schlecht.
Genau, mir auch. Damit kannst du mich ja jagen. Das heißt, ich verändere meistens die Füllungen von meinen Torten. Aber ich bin jetzt nicht talentiert, was so detailliertes Dekorieren gehen, was so feine Sachen angeht. Aber ich mache oft minimalistische Deko. Also ich lasse es aussehen, das wäre es richtig geil aufwendig, aber es ist einfach nur schlau minimalistisch. So arbeite ich einfach. Weißt du, was ich meine? Es ist einfach effizientes Dekorieren, so, aber keiner checkt es. So mache ich das oft.
Ja, aber ist ja, also work smart, not hard.
Ne? Ne? Genau, als diese ganzen Naked Cakes in waren, war ich der glücklichste Mensch der Zeit. Also
was sind denn Naked Cakes?
Das sind diese Cakes, wo du siehst, wo du von der Seite den Boden siehst. Weißt du, was ich meine? Die so, du siehst die Creme oben und seitlich ist einfach Boden oder halt so ein bisschen Creme drüber gespachtelt, sodass du den Boden durchscheinst. So, das ist ohne Deko, ohne Zeugs, einfach nur clean. So eine clean minimalistischen Kuchen. Weißt du, was ich meine? Und die, das war ja geil, weil da musstest du ja gar nichts machen und es sah voll aufwendig. Also es war dann so auch noch innen und aber ja.
Ich habe einmal, da war ich glaube ich Anfang 20, hat meine Mutter Geburtstag gehabt und ich wollte ihr ihre Lieblingskuchen backen zum Geburtstag.
Was ist es?
Und ich glaube, es ist, also ich wollte nur trockene Kuchen machen. Ne? Am liebsten ist sie eigentlich Käsekuchen und so ein Kram. Kann ich nicht, will ich nicht, ist mir zu aufwendig. Wusste ich, würde nach hinten losgehen. Also habe ich eine dreistöckige, also ich habe drei Kuchen gebacken, drei verschiedene. Ich glaube, ein Rotweinkuchen, ein Marmorkuchen und ein, weiß ich nicht mehr, noch irgendwas anderes in die Richtung. Also trockene Kuchen halt. In drei Größen, damit ich die dann wie so eine Torte aufeinander stapeln kann. Von unten groß nach kleiner. Und ich habe ganz viel Deko gekauft und keine Ahnung was. Ich habe diesen Kuchen, ich habe davon glaube ich noch ein Bild oder meine Mutter hat davon noch ein Bild. Ich musste das, erstmal war alles schief. Ich habe es nicht hinbekommen, dass die gerade aufeinander liegen. Also das sah schon aus, als hätte das ein Dreijähriger gemacht. Und dann habe ich versucht zu retten und zu dekorieren und zu machen und zu tun. Und ich war so stolz und bin zu meiner Mutter gekommen. Und meine Mutter hat sich gefreut und hat ein bisschen Pipi in den Augen gehabt. Und ich dachte, yay, Daughter of the Year. Und dann hat meine Mutter diesen Kuchen aufgeschnitten. Und einfach alles hat nach Plastik geschmeckt.
Hm?
Ich weiß bis heute nicht, wie ich es hingekriegt habe. Ob die Form, die ich benutzt habe, irgendwie zu neu war und da noch irgendeine, keine Ahnung, scheiß Beschichtung drauf war. Vielleicht hätte man die vorher ausbacken müssen oder 10-mal spülen. I don't know. Der komplette Kuchen hat nach verbranntem Plastik geschmeckt. Jede einzelne Schicht. Nichts davon war essbar.
Oh nein.
Das passiert, wenn ich backe.
Oh nein.
Ja. Lacht die sich heute noch tot drüber.
Aber süß.
Ja, ja, süß, aber fail.
Ja, trotzdem süß. Der wird erzählt.
Ja.
Ja.
Okay, ich würde sagen.
Ja, würde ich auch sagen.
Über Kuchen-Fails geredet. Ich hoffe, das hat jetzt die Frage beantwortet. Nach Kochen und so.
Kochen, was macht ihr? Ich denke schon.
Ich weiß nicht, ob das gemeint war mit der Frage. Aber falls nicht.
Ja, so den Rest arbeiten wir nach und nach ab.
Okay, okay. Dann würde ich sagen, wir zwei machen Feierabend. Ihr bewertet, gebt Sternchen und schickt uns Feedback und weiter Wünsche. Und dann hören wir uns demnächst wieder, würde ich sagen.
Ja.
Nicht Tschüssi. Wahr? Wiedersehen.
Ja. Tschüss.